Alles klar. Dann herzlich willkommen zur Vorlesung. Heute Thema Kinematik. Recap vom letzten Mal. Wir haben über Interpolation gesprochen. Das heißt, wie kann ich überhaupt Interpolation repräsentieren? Was sind die einzelnen Bestandteile? Vor allem insbesondere darauf hinauszielend, einen Kinegraphen zu definieren, der uns eben Interpolation sehr, sehr einfach macht. Uns erlaubt eben, das sehr, sehr effizient aus einer Computersicht, sage ich mal, zu modellieren. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie ich einzelne Pfade identifizieren kann, wie ich Objekte an diesen Pfaden entsprechend orientieren kann. Und wenn wir über Orientierung sprechen, müssen wir auch mal über Rotationen sprechen, gerade in 3D mit den entsprechenden Problemen, die sich daraus ergeben, ganz besonders stark der Gimbal Lock, das heißt der Verlust eines entsprechenden Rotationsfreiheitsgrades, wenn ich eine richtige Kombination von Rotationen zusammenstelle. Der kommt heute auch noch mal kurz vor. Zur Lösung hatte ich entsprechend einmal die Quaternionen durchgesprochen als Repräsentationsform neben den Hauptmatrizenrotationen und den Eulerwinkeln. Und die Quaternionen, weil sie eben eine Dimension mehr haben inhärent, haben das Problem nicht, dass man eben einen Freiheitsgrad verliert. Gut. Ich habe es nicht auf meinem Bildschirm, ich habe es jetzt da, ich muss damit leben. Übersicht heute, kinematische Kette. Wir werden ein bisschen darüber reden, was überhaupt eine kinematische Kette ist, damit wir eben auch ein allgemeines Verständnis davon haben. Wir werden über verschiedene Hierarchien darin sprechen, ganz insbesondere über die Dinavid-Hartenberg-Notation, die sehr, sehr lange schon existiert in der Robotik, um genau solche kinematischen Ketten zu beschreiben. Und dann auf die zwei großen Themengebiete Vorwärtskinematik und vor allem die inverse Kinematik einzugehen, die viel, viel interessanter ist als das, was wir sonst haben. So, unter Kinematik verstehen wir die Anwendung bei gelenkartig verbundenen Objekten. Das ist eine ganz, ganz, ganz allgemeine Definition dessen, was Kinematik ist. Das heißt, wenn wir ein geometrisches Modell davon haben, Körper, sonst was, dann reden wir eigentlich bei der kinematischen Kette von dem Skelett, also der Basis, die die einzelnen Elemente miteinander verknüpfen. Was auch sein kann, natürlich entsprechend die Bewegung von Objekten auf einem virtuellen Skelett. Das heißt, das muss nicht real ein Skelett unten dran liegen. Sämtliche Hierarchien können das entsprechend sein. Einmal ganz klar die Bewegung von Gliedmaßen. Ich zapple auch immer ganz viel durch die Gegend. Ich kann das ziemlich gut. Aber zum Beispiel die Bewegung des Mondes ist auch etwas, was wir sehr, sehr einfach durch eine kinematische Kette beschreiben können. Und das kann man hier auch mal ganz kurz skizzieren. Die grauen Linien sehe ich nicht so gut. Der Kontrast ist nicht besonders hoch. Auf den Folien sieht man die ein bisschen besser, wenn man sich das auf einem geeigneten Display anschaut. Aber wir haben quasi die Sonne als unseren Mittelpunkt von unserem Sonnensystem. Da können wir uns ja relativ gut drauf einigen, auch wenn die nicht ganz statisch ist, die bewegt sich auch, aber sie ist als größter gravitationales Objekt in unserem Sonnensystem nun mal der Mittelpunkt, um den sich die anderen Trabanten drum bewegen. Und wir wollen eigentlich die Rotation um unseren blauen Planeten, diesen grauen kleinen Mond entsprechend beschreiben. Was wir natürlich tun können, wenn unser Bezugssystem ist, das heißt Sonne steht im Mittelpunkt, das heißt wir setzen die Achsen, den Achsenursprung in die Sonne, können wir natürlich hier immer versuchen, eine Rotation darum zu beschreiben, heißt Translation zurück in den Ursprung, dann rotiere das, vielleicht eben mit einem Abstand von der Erde und dann transliere das zurück. Das ist auch wirklich faktisch das, was wir natürlich machen müssen. Modellieren wollen wir das so nicht. Nicht besonders intuitiv. Was wir ja lieber beschreiben würden, ist sagen, der Mond dreht sich um die Erde mit einer konstanten Geschwindigkeit mit vielleicht ein bisschen variablen Abstand, mal mehr, mal weniger schnell. Das können wir sehr, sehr einfach modellieren. Dann bewegt sich übrigens die Erde um die Sonne und dann muss sich natürlich auch der Mond entsprechend gleich mit transformieren. Das heißt, der hängt da ja dran, der fliegt ja nicht einfach durch die Weltgeschichte, sondern der ist ja durch die Gravitation an die Erde gebunden. Und dann dreht sich die Sonne selber auch nochmal, das heißt, das ganze System in sich rotiert auch nochmal. Und das beschreiben wir genau über eine solche Hierarchie. Das heißt, Erde hängt an Sonne, Mond hängt an Erde, Rotation der Erde beeinflusst die Position des Mondes. Ganz klar. Das ist de facto auch ein typisches Szenario, was ich mit einem Szenegraphen modellieren würde. Warum? Was ist denn überhaupt der Szenegraph? Das heißt, ich habe lokale Beschreibungen. Ich beschreibe den Mond. Ich beschreibe die Eigenschaften des Monds, welche Textureigenschaften, welches 3D-Objekt ich nehmen möchte. Und ich setze es in der Hierarchie, in dem Baum, den ich da aufbaue, relativ zu seinem Elternknoten. So würde ich auch einen Autoreifen modellieren, der an einem Auto hängt. Ich kann die einzelnen Schrauben zwar auch transformieren, aber die Schrauben, die den Reifen halten, sind Bestandteil des Reifens. Wenn der Reifen sich dreht, drehen sich die Schrauben genauso mit. Und das ist eben die hierarchische Verknüpfung, die sich daraus ergibt. Weil ich die relativen Koordinatensysteme kenne, kann ich die globale Position in Weltkoordinaten sehr, sehr einfach bestimmen. Also auf den Bezugspunkt meinen richtigen Ursprung in meinen Weltkoordinaten. Wir haben in diesem Szenegrafen Knoten und Blätter. Knoten sind einfach nur Verbindungselemente, die nicht zwangsläufig gezeichnet werden müssen. Sie können gezeichnet werden. Typischerweise sind es halt nur Helferkonstrukte, die wir haben. In der CG, also Computergrafik, sind typischerweise die Blätter die Geometrie-Repräsentation. Also das, da hängt nichts mehr unten dran. Also nicht nochmal ein neues Objekt, sondern das ist dann quasi nur ein Geschwisterknoten an dieser Stelle. In der Animation sind wir da ein bisschen anders unterwegs, weil wir wollen ganz explizit die Beschreibung der Bewegungsabhängigkeiten hier definieren. Es geht also nicht darum, dass Geometrie an dieser Geometrie hängt, sondern wenn sie sich verändert, wie darf sie sich verändern? Welche Freiheitsgrade darf ich dann hier manipulieren? Wenn ja, wie schnell? Ist das eine zeitliche Komponente? Wenn ja, welche zeitliche Komponente? Ist das ein eventgetriggertes System? Das sind die interessanten Aspekte in der Animation. Ziel davon ist es, die Freiheitsgrade, die wir generell hätten, einzuschränken. Ja, man sagt ja immer Kreativität durch Einschränkung. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn ich zu viele Optionen habe, dann könnte ich kann auf 40 Millionen Varianten diese Rotation beschreiben, aber eine langt. Und wenn du das in der einen sehr gut ausdrücken kannst, ist das wahrscheinlich besser, als wenn ich dir sämtliche Freiheiten geben würde. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, aus der Programmierersicht sozusagen, wir haben eine wesentlich bessere Kontrolle. Wir können sicherstellen, wenn wir zum Beispiel eine Skelettbewegung machen, dass mein Arm sich nicht weiter bewegen kann, als wenn er gerade ausgestreckt ist, weil nun mal das Gelenk jetzt fertig ist. Ich kann es nicht überbiegen. Es gibt Menschen, die sind aufgrund ihrer Gelenkeigenschaften, können die das ein bisschen überdehnen, aber die kriegen es auch nicht hin, dass das auf einmal 90 Grad abknickt. Ja, das geht einfach nicht. Und sowas kann ich eben durch die wenigen Freiheitsgrade viel, viel besser kontrollieren und sicherstellen, dass dieses Szenario nicht passiert. Und das ist ein wichtiger Punkt, warum wir eben auch über Szenegrafen sprechen. Und das heißt, die Reduktion dieser Dimensionalität, die wir dann entsprechend erzielen, diese weniger Freiheitsgrade, ist auch das, was wir haben wollen, nämlich als Ende sogenannte Ketten. Im Englischen sind es Linked Appendages oder Linkages, je nachdem, wen man fragt und aus welchem englischen Teil man kommt. Das variiert da auch ein bisschen, aber es geht im Endeffekt darum, dass die einzelnen Ketten wirklich zusammenhängen. Dass ich sagen kann, in dem Moment, wenn ich jetzt die Erde beschreibe, dann hängt die an der Sonne und an der Erde hängt der Mond. Und dann beschreibe ich nämlich einmal diese Kette, die da durchgeht. Das muss keine lineare Kette sein. In der Regel haben wir aber wenige Verzweigungen. Das heißt, es geht nicht komplette Baumstruktur mit Siblinganzahl von 400, sondern das sind schon relativ sehr, sehr kleine Bäume, die wir da aufspannen. Ist auch wieder so ein Verständnisproblem von Animationsdesigner. Wenn ich jetzt anfange, zu viele Abhängigkeiten zu generieren, wird das Problem auch wieder komplizierter, auch wenn ich die Freiheitsgrade stark reduziere. Gut. Und wir unterscheiden generell von zwei großen Typen von Ketten. Das sind einmal die offenen Ketten. Die sehen im Endeffekt so aus, ich habe etwas, woran es hängt und ich habe etwas, was ich bewegen kann. Ich nenne es jetzt mal Arm, der hängt an meiner Schulter, den kann ich bewegen. Oder eine geschlossene Kette, das heißt, ich habe quasi zwei fest verbundene Teile und kann die Gelenke zwischendrin irgendwie bewegen und dadurch eben zum Beispiel einen Roboter positionieren. Ja, wenn da jetzt, oder ein Kran könnte das relativ gut sein. Gibt ja so Brückenkräne, die können das. Das sind also die unterschiedlichen Modelle, die man verwenden kann, um kinematische Ketten zu beschreiben. Damit kriege ich fast alle Szenarien abgedeckt. Also es gibt ich glaube, einen Sonderfall kann man identifizieren, wo das jetzt nicht ganz, ganz ausreicht. Weil wenn die sich dann quasi dynamisch zwischen diesen zwei Systemen hin und her bewegen können, das ist dann so Sonderfälle, die ich konstruieren kann. Im Großen und Ganzen sind das alle Fälle, die sie brauchen. Das heißt, wenn ich eben über eine solche kinematische Kette rede, habe ich entsprechend auch wieder diese Hierarchie da drin. Das heißt, diese Kette hat ihre Abhängigkeiten durch die Linked Appendages, also die Ketteneigenschaften. Das gibt auch wieder eine Graphstruktur, in der Regel ein Baum. Das heißt, wir haben keine Verknüpfung von Elementen zwischendrin. Gott sei Dank, löst viele Probleme. Aber was jetzt quasi zum Szenegraphen zurückkommt, wir haben eine relative Bewegung. Das heißt, ein Knoten oder ein, ich sag mal, Armteil kann sich nicht unabhängig von den anderen bewegen, weil die hängen entsprechend zusammen. Ich kann meine Hand kann ich zwar so bewegen, aber die Position ist definiert durch den Unterarm, den ich habe. Der fliegt jetzt nicht auf einmal so wild durch die Gegend. Generell gilt, dass solche kinematischen Ketten sich sehr, sehr gut auf Lebewesen abbilden lassen, weil sie eben ein Skelett als Grundlage haben. Das heißt, Menschen und Tiere sind sehr, 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 sehr gut dadurch repräsentierbar, weil eben Knochen und Gelenke genau die Bauteile sind, die wir brauchen, um eine kinematische Kette vollständig zu beschreiben. Der Ursprung einer kinematischen Kette, jetzt ein bisschen Historie dazu, der kommt aus der Robotik. Surprise. Und jetzt kommen wir eben auf diese Terminologie, die Sie auch ein bisschen kennen sollten, die gehört einfach dazu. Wenn wir von einem Roboterarm sprechen, dann ist es die offene kinematische Kette. Ein Roboter steht auf irgendeinem Sockel und da kann er dann durchgehen. Und wenn ich an so einen Schweißroboter in der Autoindustrie denke, fest, kann dann irgendwo mit seinem Schweißgerät hin, kann das dann entsprechend festmachen. Er kann sich dazu in mehreren Dimensionen aufgrund der Abhängigkeiten der einzelnen Bauteile bewegen. Das sind die jeweiligen Degrees of Freedoms, die Freiheitsgrade, die ich quasi für jedes Gelenk habe. Das ist jetzt auf jedes Gelenk gedacht. Ich kann mein Handgelenk kann ich drehen, ich kann es kippen, das kann ich mit dem Unterarm, den kann ich auch noch drehen. Und dann kann ich noch mein Schultergelenk kann ich drehen. Das lässt sich sehr, sehr gut eben auch immer auf dem menschlichen Beispiel abbilden, was ja auch so die Idee der Robotik an dieser Stelle ist, eben die handwerklichen Arbeiten wieder abzubilden. Die können das noch ein bisschen besser, weil Maschine mehr, ich kann 180 Grad drehen, 360 Grad drehen, das interessiert die nicht, mir tut das weh. Gut, es gibt Hebel, das sind die sogenannten im Englischen Links, das sind starre Körper. Also einen Körper, den ich quasi nicht verändern kann. Beispiel, mein Unterarm. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, der wird nicht länger und der wird nicht kürzer. Also ich kann ihn kaputt machen, dann wird er vielleicht länger, aber ich kriege ihn nicht auf gedachte Weise länger oder kürzer. Zweiter Teil, der Joint. Das sind dann die Gelenke, die mir ermöglichen, quasi diese einzelnen Hebel relativ zueinander zu bewegen. Das heißt, die sind entsprechend das Verbindungselement mit mindestens einem Freiheitsgrad. Also wenn Sie keinen Freiheitsgrad haben, sind es Hebel. Den Roboterendpunkt, also die Hand jetzt sozusagen, oder das, da wo das Schweißgerät drauf montiert ist bei dem Industrieroboter, das ist der sogenannte Endeffektor. Das ist das Gerät, was wir quasi an die richtige Position bringen wollen, damit wir da auch unsere Schweißnaht setzen können und oder irgendetwas greifen können oder unsere Ladung abladen können. Das ist das große Ziel, da wollen wir am Ende irgendwann hin. Und das ist auch das, über das wir uns im Verlaufe der restlichen Vorlesung hauptsächlich unterhalten werden. Weil das ist das große Problem, darum geht es. Wir wollen irgendwie unser Arbeitsgerät an die richtige Stelle bringen, also den Endeffektor. Ich hatte ja schon vom Sockel gesprochen. Der Sockel, dieser Fixpunkt, auf dem dieser Roboter im Endeffekt steht, ist die Basis. Und wir können den Endeffektor oder den Effektor, das kommt auch immer darauf an, wen Sie in der Literatur fragen, über das Tool Center Point eindeutig identifizieren. Wenn ich jetzt meine Hand nehme, dann ist da auch wieder Hebel dran. Ich habe viele Gelenke dran, aber ich könnte ja quasi an die Fingerspitze oder an dem Fingeransatz könnte ich irgendwie mein Gerät festmachen. Und das muss ich ja auch irgendwo mal festlegen, wo jetzt genau das Gerät jetzt wirklich ist. Das ist nochmal einfach nur ein fester Offset, der da drin ist, der dann im Endeffekt sagt, übrigens, Schweißgerät zeigt nach oben. Ist wichtig, also hilft. Ansonsten muss ich einmal um 180 Grad drehen. Der zweite Teil, über den wir uns großenteils noch unterhalten werden, ist der sogenannte Arbeitsraum. Das sind potenziell alle erreichbaren Punkte für den Endeffektor. Also wenn ich weiß, wo mein Arbeitsgerät überall hinkommen kann, kann ich auch entsprechend definieren, wie es sich idealerweise vielleicht dadurch bewegt, wie es sich am sichersten dadurch bewegt, wie ich Bauteile daran nicht zerstöre, was alles entsprechend wichtig ist, was man kalibrieren muss, um eben Hebel und Gelenke so zu kalibrieren und zu justieren, dass der Endeffektor mit seinem Tool Center Point dahin kommt, wo er hin soll. Gut. Gehen wir jetzt nochmal zurück zu diesem Bild. Das heißt, wir können das jetzt mal schon ein bisschen mehr mit Fachtermini füllen. Das heißt, wir haben hier oben unsere Basis, an dem quasi direkt ein Gelenk sitzt, mit einem Hebel verbunden ist, mit einem anderen Gelenk, ein weiterer Hebel mit dem Endeffektor und der Tool Center Point, weil das das Ganze ist, ist hier in der Mitte. Mittig, mittendrin. Vice versa, hier drüben, zweimal die Basis, zwei Gelenke, nochmal zwei Gelenke, Hebel, Hebel, Hebel. Und was hier drin fehlt, ist entsprechend der Endeffektor, der wurde da nicht definiert. Aber ich könnte an jedem dieser Punkte natürlich irgendwo einen Endeffektor einspannen. Ich kann auch den hier zwischendrin nehmen und sagen, das ist ein Endeffektor, ist aber von der Zeichnungstechnik her nicht der Endeffektor. Aber so kann ich den entsprechend auch beschreiben. Und der Arbeitsraum, der sich dann daraus ergibt, ist quasi, welche Konfiguration kann das Ding einnehmen. Das ist relativ einfach bei dieser Variante. Das sind diese 180 Grad wahrscheinlich, plus das, was noch abknickt, dem Bereich. Das ist schon gar nicht wenig, was ich mit diesem Effektor prinzipiell abdecken kann von Intervallen. Natürlich muss ich den inneren Bereich rausnehmen, weil da kann ich das zwar so einknicken, aber irgendwann ist das auch mal fertig. Das heißt, ich werde hier drinnen einen Kreis haben, das wird wahrscheinlich bis hier rüber gehen, dann hier so einen Halbkreis abdecken und das ist quasi der Arbeitsraum, den ich mit diesem Gerät erfassen kann. Also so ganz trivial ist es nicht, aber man kann es sich relativ gut herleiten, was das ist. Interessant wird das natürlich, diesen Arbeitsraum zu definieren, wenn ich dann sage, okay, die Freiheitsgrade bezüglich der Winkel, die dieses Gelenk einnehmen kann, sind beschränkt auf zum Beispiel 90 Grad, dann ist natürlich mein Arbeitsraum viel, viel kleiner geworden. Weil du kannst den nicht mehr so weit bewegen oder er ist vielleicht eben 90 Grad, aber nur in diese Richtung, dann entsprechend passt sich der Arbeitsraum an. Gut. Und um das zu beschreiben, hat 1955 bereits Dehnerwirth und Hartenberg eine einfache Notation festgelegt. Die DH-Notation, die hat sich so durchgesetzt. Das waren noch so die Zeiten, als Eigennamen auch für Notationen verwendet wurden. Das ist so leider so ein bisschen abgehend. Also ich werde wahrscheinlich keine Schaffner-Definition mehr kriegen. Ich probiere es trotzdem immer wieder. Und da geht es natürlich um die Beschreibung von kinematischen Ketten. Logischerweise. Wir benennen sämtliche Freiheitsgrade, Q1 bis Qn, das sind also die ganzen Q-Parameter, sind unsere einzelnen Freiheitsgrade, worüber wir n bewegliche Hebel haben. Also die Hebel definieren, wie viel Freiheitsgrade wir beschreiben können. Na, wenn ich ein Gelenk habe und ein Hebel, dann kann ich auch nur eine entsprechend beschreiben, dann kommen nicht fünf aufeinander rein. Generell, es sind alles körperfeste Koordinatensysteme in x, y, z. Auch wenn es ein reines zweidimensionales System ist, wie es beschrieben wird, ist das auch schon jetzt quasi damals schon festgelegt, dreidimensional. Die Nummerierung ist ausgehend von der Basis. Das heißt, Q1 ist das erste Freiheitsgrad, den ich finde, ausgehend von der Basis. Das Koordinatensystem x, y, z, i vom Hebel i liegt in der Bewegungsachse des Gelenkes zum Hebel I plus 1. So, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Wir gehen ein Bild zurück. Das heißt, das Koordinatensystem Q plus 1 in diese Richtung, in Richtung des Hebels. macht es viel einfacher, wenn ich weiß, es ist nicht irgendwie anders orientiert, sondern daran zeigt das entsprechend. Das Referenzsystem ist der Punkt 0 mit dem Gelenk Q1. Also ich fange an der Basis an, das hat ein eigenes Koordinatensystem, das zeigt in Richtung des Hebels und hat das Gelenk Q0. Also das definiert sich dann quasi so, hier ist das Gelenk, ich schaue hier hin. Sind wir uns alle einig an dieser Stelle? Es hilft, dafür sind ja so Notationen auch da. Okay, es gibt drei Regeln, die man quasi anwendet, um die kinematische Struktur zu beschreiben oder entsprechend festzulegen. Weil wir haben ja noch, wir wissen ja quasi nur, okay, das ist die Blickrichtung, das langt uns ja noch nicht. Wir wissen, okay, eine Achse muss lang gehen, wir haben ja drei, die wir nehmen könnten, welche nehmen wir? So, die Achse ZI-1 liegt in der Bewegungsachse vom Gelenk I. XI steht senkrecht auf ZI und XI und ZI bilden mit YI ein rechtshändiges System. Die erinnern sich, rechtshändig, rechte Hand, und dann kann ich die entsprechend die Achsen definieren. Also, wir haben gesagt, Z liegt in der Bewegungsachse, das wäre also Z. XI steht irgendwie senkrecht, also ich kann nicht mehr. Y ist oben, ich kann es vielleicht noch so drehen, ja, aber es ist auf jeden Fall relativ definiert, wie ich auf dieses Koordinatensystem komme. Und das heißt, wir haben also hier dieses Koordinatensystem zusammengefasst. Das ist die Rotationsachse, die dieses Gelenk hat. Deswegen ist ZI die Bewegungsachse. Denken Sie daran. Es geht nicht darum, wo das, das habe ich vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt, wohin das Ding zeigt, sondern wohin es um welche Achse Sie rotieren. Das ist, ich verwechsel das manchmal auch mal und ich möchte das nochmal klarstellen. Dieses Gelenk rotiert um die Z-Achse. Das ist die Bewegungsachse. Ja?
Was wäre jetzt, wenn ich ein Kugelgelenk hätte?
Da komme ich noch drauf. Kugelgelenke gehen auch, muss man ein bisschen anders beschreiben. Aber das, ich komme da nochmal drauf. Also, das heißt, meine Z ist entsprechend die Rotationsachse, die Bewegungsachse, wo sich das Ding lang bewegen kann. Damit die Rotationsbeschreibung sehr einfach wird. Darauf steht senkrecht das X und dann habe ich ein rechtshändig Koordinatensystem, damit ich definieren kann, Z, also hier, das geht in den Raum. Und es ist ja bei 2D nicht immer ganz trivial zu erkennen, wohin was zeigt. Und damit habe ich quasi schon das Koordinatensystem an diesem Punkt, dem Joint I, definiert. Ich habe hier die Verknüpfung, den Hebel, den Link. Und komme hier zum nächsten Joint, der dann auch wieder in derselben Achse die Rotationsebene hat. Und ich zeige mit X entsprechend dem Pfad entlang. Ne, so. Und der zeigt jetzt dann raus. Weil sonst geht es nicht mehr. Aber damit klar ist, das ist ein rechtshändiges System. Und so kann ich eben die komplette Struktur von eben einem, von einer kinematischen Kette beschreiben. Also nochmal zur Klarstellung, die Z-Achse ist die Bewegungsachse. Die Bewegungsachse ist nicht die Blickachse, sondern da die Achse, um die ich rotieren kann. Okay? Gut. So, gehen wir mal die einzelnen Parameter durch, welche ich überhaupt festlegen kann. Also, das Einfachste ist der Gelenkwinkel. Der sogenannte Joint Angle, Theta I, das ist dann hier Theta I Nummer 1. Und hier wäre auch ein Theta I, der ist gerade nicht zu sehen, weil er nicht rotiert wurde, beziehungsweise weil wir kein anderes Bezugssystem dazu haben, deswegen kann ich ihn nicht beschreiben. Das heißt, wir betrachten diesen Rotationswinkel hier, das ist der sogenannte, also der Joint Angle, das ist der Freiheitsgrad bei Rotationsgelenken. Dementsprechend ist der Parameter Q auch dieser Rotationswinkel, dieser eine. Es gibt keinen, ich kann nicht zwei Rotationswinkel angeben, es gibt immer nur einen. Die sind aufteilbar in, es gibt quasi eine Vorrotation, die immer drin ist, weil ich den Roboter halt mit einem Winkel gebaut habe. Oder plus, minus den Variablenanteil, quasi was dieses Gelenk sich wirklich bewegen kann. Das kann ich natürlich auch wieder limitieren. Du kannst nicht mehr als und weniger als das. Das ist dann Constraint Management hinten dran. Und das heißt, der gesamte Rotationswinkel setzt sich aus dem festen Anteil plus dem variablen Anteil zusammen. Ich kann natürlich nur den variablen Anteil definieren oder variieren, aber ich gebe den gesamten Rotationswinkel an. Weil den brauche ich, weil sonst kriege ich die Kette nicht richtig zusammen. Als Parameter speichere ich den ganzen. Interner muss ich mir merken, übrigens, das Ding ist vorrotiert. Das sind dann also für mich gedanklich zwei Parameter. Generell ist das die Rotation, so ist es auch festgelegt, der X-Achse um die Z-Achse. Deswegen Z ist die Hauptachse sozusagen, die rotiere ich rum und ich rotiere immer die X-Achse. Das heißt, damit dann auch klar ist, wie ich die Kette weitergehen muss, ich gehe die X-Achse sozusagen weiter, bis ich zum nächsten Gelenk komme. Gedanklich. Es gibt die Hebellänge. Das ist die Längs, das ist AI, die quasi bestimmt, wie weit mein Koordinatensystem transliert wird. Das ist so die einfachste Aufgabe, die ich quasi habe, wenn ich diese Kette bestimme, weil es eine Konstante ist. Wie gesagt, ich kann meinen Unterarm zwar auseinanderreißen, aber dann funktioniert sie nicht mehr so, wie es soll. Deswegen ist eine feste, ein fester Wert. Den kann ich nicht variieren. Definiert also den Abstand zwischen den Gelenken. Es gibt auch nicht planare Parameter, weil niemand hat gesagt, dass ich das Koordinatensystem nicht auch oder einen Hebel bauen kann, der dann auch irgendwie so tiltet, irgendwie im Raum. Auch hier greift wieder die DH-Notation. Das heißt, die Rotation definiert meine Hauptachsenrichtung. ZI, das Ding rotiert quasi um diese Achse. Das ist hier reingetragen. XI geht in die Richtung vorher. Das heißt, jetzt tut mein Arm weh. Ne? Also ich kann es auf jeden Fall mit der rechten Handregel wieder rausfinden und kann dann so entsprechend rausfinden, was kann ich überhaupt hier definieren. Generell gibt es hier auch wieder unterschiedliche Parameter, die ich festlegen kann. Das heißt, ich könnte einen Link-Offset einführen. Das ist ein Freiheitsgrad bei sogenannten Translationsgelenken. Also ich kann ja auch ein Gelenk bauen, wo sich quasi einfach so ein Arm rausschiebt. Kann ich ja bauen. Damit das quasi sich dann richtig reinbewegt, weil vorher ist irgendwas im Weg. Und das beschreibe ich eben über einen sogenannten Link-Offset. Auch wieder wie bei den Rotationsparametern generell. Ich kann alle Parameter so auseinandernehmen. Es gibt einen festen Anteil, das heißt, das Arbeitsgerät oder dieser Link kann nicht kürzer werden als. Und ich habe einen variablen Anteil, der dann auch wieder in einem entsprechenden Intervall definiert ist. Das zweite, das ist auch das, was man hier dann sieht, abgebildet, ist entsprechend die Twist. Das heißt, die Rotation der Z-Achse um die X-Achse, also nicht die X-Achse um die Z-Achse, sondern invers, dass ich dann quasi diese Rotation hier festlegen kann. Das ist eine sogenannte Vordrehung um das Gelenk, die kann fest sein, wie in diesem Fall. Das ist vorgetwistet, das kann sich nicht mehr bewegen. Und das ist dann quasi wie dieses neue Teil quasi dann entsprechend unter diesem neuen Winkel sich abändern wird. Und so, ich glaube, die Rotationsmatrizen kennen Sie alle, können Sie runterbeten, hoch und runter, hier nur noch mal der Vollständigkeit halber, ich werde sie jetzt nicht ausführlich durchsprechen. Das heißt, das ist die Rotation um die Z-Achse, das ist die Translation um die Z-Achse mit dem entsprechenden Link-Offset, das ist die Translation um die X-Achse, die sich dann entsprechend einfach nur den normalen Offset beschreibt und da habe ich die Rotation um die X-Achse, um eben diesen Twister hineinzubringen. Zack. Kugelgelenke. War schon gefragt. Im Englischen sind es Ball Socket Joints. Klingt immer ganz komisch, aber das ist der Ball Socket Joint. Die sind natürlich so nicht direkt repräsentierbar, aber ich bin ja auch nicht unkreativ. Ich nehme einfach drei normale Gelenke, die ich mit Abstand 0 zusammenzähle. Dann habe ich genau die entsprechenden Freiheitsgrade, die ich brauche, um ein Kugelgelenk zu beschreiben. Hebellänge entsprechend 0. Achten Sie aber bitte drauf, wenn Sie die, ich sag mal, naiv zusammentun, weil das ein Koordinatensystem ist, haben Sie inhärent direkt schon einen Gimbal-Lock. Sie müssen also die zweite um 90 Grad schon vorrotieren, weil sonst kommen Sie einfach gar nicht raus. Weil die erste Rotation und die dritte Rotationsachse sind dann einfach identisch. Sie können die zweite, können sie machen, was sie wollen. Wenn sie das nicht um 90 Grad vorrotieren, haben sie immer ein Gimbal-Lock. Weil eben 1 und 3 identisch sind. Das ist, wie gesagt, die Lösung ist, ich rotiere es um 90 Grad vor, dann habe ich ein dreidimensionales System wieder aufgespannt. Also bitte nicht die Mitte um 90 Grad zurückrotieren, weil dann haben wir das Problem wieder reproduziert. Das geht nicht. Gut. Und so sieht es dann entsprechend in der Notation dann aus. Das heißt, ich habe hier ein Kugelgelenk. Das sind die drei Winkel, die das entsprechend dieses Kugelgelenk beschreiben. Mit B1 und B2 stehen senkrecht aufeinander und beschreiben die Rotation um Theta B1, Theta B2. Und dann habe ich die dritte Rotationsachse als Twist-Achse hier drin, die dann eben die dritte Rotation beschreibt. Das sind aber jeweils immer nur individuelle Gelenke. Ist ein theoretisches Modell. So kann ich das entsprechend damit abfahren. Und hier hat man mal quasi eine komplexere kinematische Kette, quasi von der Basis mit einem festen Offset, Gelenk A, Gelenk B, Gelenk C, Endeffektor. Haben wir jetzt einmal einen kleinen Roboter gebaut. Okay? Gut. Das heißt, wenn ich diese Kugelgelenke natürlich entsprechend beschreiben möchte, habe ich verschiedene Parameter, die sich natürlich beeinflussen. Das heißt, erst einmal das Gelenk A mit seinem Hebel-Offset und dem Winkel, der zwischendrin steht. Das heißt, ich rotiere das Ding erst einmal. Das ist die Rotation, die dieses Kugelgelenk beeinflusst. Dann beeinflusse ich das lokale Koordinatensystem von diesem Kugelgelenk durch die Translation des Hebels. Das ist der zweite, der Parameter B1, der dann eben ausgerechnet wird aus dem Rotationswinkel von B1 plus die Translation, kann ich quasi einmal zusammenfassen. Ich könnte sie auch auseinandernehmen. Das ist schon quasi eine Suboptimierung, wenn man so will. Dann habe ich B2, der eben 90 Grad vorrotiert ist, plus den B2. Und dann habe ich B3, das ist dann die Rotation um B3. Und dann habe ich die Position von dem Joint C über entsprechend diesen LB, das heißt quasi, wie lang ist dann wirklich der Hebel in diesem Kugelgelenk plus die Rotation an diesem normalen Gelenk hier hinten dran, um quasi zu wissen, wie steht das Koordinatensystem an dieser Stelle. Und den Endeffektor kann ich dann trivial bestimmen, indem ich nur noch die Länge von diesem Hebel draufzähle und dann habe ich quasi die Position, die ich brauche. Gut. Weil wir ja von Hierarchien schon gesprochen haben, definieren wir jetzt mal ganz einfach, ganz schnell nebenbei eine Pose. Wir haben ja von ganz vielen Parametern jetzt gesprochen und genau eine Menge von Parametern, welche alle Elemente einer Verkettung beschreiben. Also alle Parameter, die ich brauche, um die Kette vollständig mit ihren Parametern zu füllen, nenne ich Pose. Und das können Sie 1:1 auch auf dem Menschen abbilden. Die Posen, die Sie einnehmen, beschreiben quasi, unter welchen Winkel die einzelnen Skelettwinkel sozusagen Gelenke zueinander stehen, wie aufrecht sie stehen, wie sie schauen. Das sind im Endeffekt auch nur Posen, weil ich genau definiere, wie die ganzen Freiheitsgrade also welche Werte sie haben. Interessant sind zwei Faktoren. Einmal natürlich die Bestimmung von diesen Posen und das andere die Interpolation. Das ist mit dem Wissen, wie man interpoliert, jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Deswegen gucken wir uns erstmal die Bestimmung von diesen Posen an. Zu der Interpolation kommen wir nochmal. Das heißt, als Grundlage, also die Bestimmung machen wir nicht. Da habe ich gerade verwechselt, Entschuldigung. Die Interpolation von Posen. Die Bestimmung von Posen, das rechnet sich aus und Leute geben das ein, deswegen war das rot, das machen wir nicht. Habe ich gerade verwechselt, sorry. Interpolation von Posen. Das heißt, wir haben einen Pose-Vektor, das heißt, es gibt ja einen Vektor, ich kann das als Vektor beschreiben, indem ich jeden Freiheitsgrad sequenziell hintereinander schreibe, habe ich ein entsprechendes n-dimensionales System aufgespannt. Und ich möchte jetzt eben eine Zwischenpose kurz bestimmen, indem ich sage, okay, schmeiß das in Kinegraphen, ich kenne die Zeitdauer, nehme jeden einzelnen Parameter, indem ich ihn vielleicht interpoliere oder approximiere, je nachdem, was ich durch eben diese Bewegung erreichen möchte. Und wenn, wichtig, ease in, ease out kommt immer wieder rein. Das ist auch bei Robotern nicht ganz uninteressant. Und bei Menschen ist das sowieso absoluter Standard. Man bewegt sich nicht linear. Ja, Roboter machen das zu sehr, sehr, sehr guten Teil, aber sie werden am Ende trotzdem einen leichten Ease-in, Ease-out reinmachen, nur um den Fall noch nachjustieren zu können, um sicher zu sein, dass das Gerät jetzt nicht mit aller Gewalt irgendwo reinkracht. Ja, auch ein Motor braucht eine gewisse Zeit, um abzustoppen. Die sind zwar wesentlich schneller als wir Menschen, aber sie brauchen auch eine Zeit. Das heißt, da kommt auch wieder Ease-in, Ease-out rein. Die wirken nur für uns Menschen sehr linear. Weiterhin, wir brauchen Constraints. Gerade wenn ich sage, ich interpoliere mehrere Bewegungspfade oder mehrere Freiheitsgrade auf einmal miteinander, muss ich sicherstellen, dass ich da nicht in eine Konfiguration komme, die nicht erlaubt ist. Ja, könnte ich ja ganz einfach, indem ich das wild zusammenzähle, könnte ja irgendwas bei rauskommen durch stupide Addition, die eine Konfiguration beschreibt, eine Pose beschreibt, die nicht immer richtig ist. Zweites Problem, sie können in der Regel nicht linear dazwischen interpolieren. Das funktioniert nicht. Das sieht in der Regel auch sehr, sehr komisch aus. Also wenn Sie den Arm ausstrecken, dann ist es nicht unbedingt eine lineare Bewegung zwischen diesen einzelnen Komponenten. Weil Sie eben auch das Heben des Armes haben und das dann. Und wenn ich jetzt quasi noch so eine Biegung reinmachen würde, ja, weil es ein bisschen eleganter wirkt oder so, dann dreht sich ganz viele Koordinatensysteme und auch Freiheitsgrade unterschiedlich miteinander. Die sind unterschiedlich schnell. Das heißt, die Lösung dazu ist, entsprechend einzelne Kilogramm für jeden einzelnen Freiheitsgrad zu haben oder, ich sag mal, anpassbar zu haben. Nicht immer brauchen wir das, aber es gibt durchaus Szenarien, wo man eben sagt, den Arm erst ausschrecken, wenn du an diesem Hindernis vorbei bist, weil sonst tust du dir weh. Das ist ein hartes Constraint, da komme ich mit dem Effektor nicht durch. Also ich komme nicht durch die Wand, auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge. Gut, kommen wir zu dieser Bestimmung der Posen. Weil das sind jetzt die zwei, wir haben ganz viel von der Dänavid-Hartenbeck-Notation gesprochen. Wir wissen jetzt, wie die Koordinatensysteme zusammengesetzt werden. Und ich dann entsprechend sagen kann, okay, da muss jetzt dieser Endeffektor sein. Sie wissen es noch nicht, ich verrate es Ihnen gleich. Das ist nämlich sehr, sehr einfach. Aber wir unterscheiden zwei große Systeme miteinander. Das Einfache aus Programmierersicht nennt sich Vorwärtskinematik. Die Eingabe sind unsere Gelenke, das Ergebnis ist die Position des Effektors. Ich gebe Ihnen also eine Pose, Sie kennen den Roboter, Sie können sofort ausrechnen, was rauskommt. Das ist super. Ja, das ist, ich sag mal, einfach diese Kette durchgehen, jedes Mal die Winkel entsprechend anwenden, den ausrechnen, wie sich das Koordinatensystem durch die Transformationsmatrizen beschreibt. Und am Ende können Sie sagen, okay, dieses Koordinatensystem an Stelle n ist so und so, das heißt, relativ zur Basis hat sich das so und so geändert. Sie können also die Position bestimmen. Sehr, sehr einfach. Heißt also kurz, knapp Berechnung der Effektorstellung bei gegebenen Gelenken. Problem? Das hätten wir gerne, aber so beschreibt niemand das. Also wenn Sie mal wirklich versuchen, jetzt mal ganz bewusst, jedes einzelne Gelenk Ihres Körpers so zu bewegen, dass Sie Ihre Hand auf Ihren Schoß legen. Ganz bewusst sind Sie alle ein bisschen beschäftigt, weil das ist gar nicht so einfach, wie das im ersten Moment klingt. Das heißt, erstmal irgendwie, also Sie müssen das sequenziell machen. Also nicht sagen, ich bewege übrigens zwei Gelenke gleichzeitig, um Fehler zu korrigieren. Nein, nein, nein. Erst den einen bewegen, dann weiter bewegen, dann die Hand aufmachen und feststellen, das war mein weit davon entfernt, wo ich hin wollte. Okay, dann mache ich das runter. Ach nee, passt auch nicht. Das heißt, es ist viel Trial and Error da drin, um eben die richtige Effektorposition zu finden. Deswegen freuen sich auch gerade Animationsdesigner über inverse Kinematik. Hier ist Hand, Hand auf Tisch. Okay, ich lege Hand auf Tisch und ich rechne jetzt sämtliche Gelenkstellungen aus, meine sämtlichen Degrees of Freedom, um zu bestimmen, wie zur Hölle kriege ich das eigentlich hin. Was kann ich machen? Unter welchen Constraints? Und das Erste ist natürlich dann, diese Gelenkstellung zu bestimmen. Nicht unbedingt trivial. Also ich werde Ihnen auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten dafür geben. Aber was Ihnen allen klar sein sollte, das ist inhärent mehrdeutig. Also ich kann ja allein meinen Arm hier drauf tun und irgendwie noch meine Gelenke drehen und meine Hand liegt immer noch da. Und wenn ich das jetzt algebraisch versuche festzumachen, sind das infinitesimal viele Lösungen. Also unendlich viele Lösungen. Also ich kann das gar nicht bestimmen, wie viele Lösungen das ist. Wir freuen uns über eine, aber das langt nicht. Okay, Vorwärtskinematik. Das heißt, wir berechnen die Hierarchie, das ist eine triviale Tiefensuche. Fange bei der Basis an, mach eine Tiefensuche, indem du alle einzelnen Gelenke durchgehst und ich brauche im Endeffekt nichts anderes als eine Kind-Geschwister-Darstellung. Das ist relativ einfach und damit kann ich durch diese Hierarchie durchtraversieren, um eben zu bestimmen an diesem Knoten, was ist die eigentliche Position von dir. Dazu gibt es ein bisschen Pseudo-C++-Code, ist ja vollkommen egal. Rekursiver Algorithmus, beginnt mit der Identitätsmatrix, vollkommen klar, die Basis sitzt im Ursprung des lokalen Koordinatensystems. Das heißt, um die Basis in den Ursprung zu transformieren, brauche ich eine Identitätsmatrix, das ist also mein rekursiver Verankerungspunkt. Ich gehe rein mit Knoten und Matrix, berechne quasi die Matrix, die ich habe, mal der Matrix dieses Knotens. Also zum Beispiel eben, da ist ein Hebel drin, das heißt, da ist eine Translation um eine fixe Länge dabei. Ich zeichne sie vielleicht, damit ich sie sehen kann. Und wenn quasi Siblings vorhanden sind, also wenn das kein Nullpointer ist, hole dir den Sibling und finde, speichere die Matrix lokal, wende den Algorithmus rekursiv an und dann hol dir quasi aus dieser die gespeicherte Matrix wieder raus, weil die Transformation ist ja quasi nur lokal auf der Ebene gültig und nicht weiter unten. Das heißt, ich darf die Matrix nicht manipulieren. Im Endeffekt mache ich immer Kopien von der Matrix. Das haben wir nur ganz abstrakt beschrieben. Und dadurch bekomme ich natürlich, wenn ich quasi hier habe ich einmal diese Translationsmatrix drin, dann weiß ich, okay, jetzt ist die erste Translationsmatrix drin, die wird mit der Transformationsmatrix von dem ersten Knoten zum Beispiel, jetzt vom ersten Joint genommen, das ist ein Gelenk, das heißt, das rotiert sich nochmal irgendwie, dann ist das eben eine verschobene, rotierte Matrix. Die kann ich wieder zeichnen, der hat dann auch wieder Kinder, eben einen Hebel, da kommt der Hebel rein, da wird dann die Translation wieder drauf gerechnet. Und dadurch bekomme ich eben die komplette Transformationsmatrix am Ende, die mir beschreibt, wo ist denn dieser Joint, dieser Endeffektor etc. Fazit pro, einfach umsetzbar, also mehr Code brauchen Sie wirklich nicht. Sie müssen noch eine Matrixmultiplikation festlegen und wie Sie Ihre Matrizen kopieren. Das war's. Ich nenne das mal programmiererfreundlich. Ist anwendbar für Hierarchien, das nicht nur Ketten, war ja schon das Ankerbeispiel, was ich gebracht habe. Das heißt, ich kann mehrere kinematische Ketten damit einmal in ein System reinbringen. Dadurch mit so genau dieser Berechnungsform werden Szenegraphen auch ausgerechnet. Ist extrem effizient, weil Sie können es an jedes Mal, wenn Sie traversieren, können Sie es auch noch parallelisieren. Das heißt, das skaliert sehr, sehr gut. Contra, unintuitiv. Wie gesagt, versuchen Sie mal sequenziell jedes einzelne Gelenk durchzugehen und zu versuchen, Ihre Hand irgendwo hin zu positionieren. Wir Menschen sind sehr, sehr gut darin, durch viel, viel, viel Erfahrung abzuschätzen, was ist unser Arbeitsraum und wie muss ich meine Gelenke stellen, damit ich eben meinen Effektor, meine Hand, dahin bekomme, wo ich sie hinhaben will. Man ist sehr selten davon überrascht, dass irgendwie ein Gegenstand früher oder später kommt, als man es erwartet hätte. Sehr selten. Schwieriger wird es dann noch, wenn ich jetzt sage, übrigens, du darfst das Gelenk nicht weiter drehen. Das ist so eins dieser Standardprobleme, die ich habe. Na gut, dann mache ich halt meinen Arm gerade und ich komme nicht weiter hinter. Ja, das Gelenk ist fertig. Ja, Constraints machen das nur noch viel schlimmer. Das heißt, ich muss eine ganz neue Verankerung nehmen. Ich muss vielleicht ein Gelenk zurückgehen und mir das dann nochmal neu anschauen. Vielleicht langt das nicht. Ich muss im Worst Case die ganze Kette zurückgehen und an der Basis neu ausjustieren, um eben dann festzustellen, ja, jetzt kommst du den letzten Millimeter, die dir am Anfang, am Ende gefehlt hat, jetzt kriegst du ihn. Okay, machen wir es doch mal besser. Inverse Kinematik. Das heißt, die Berechnung der Gelenkstellung bei gegebenem Effektor. Sehr schön. Das heißt, wir nehmen unseren Computer, der ist ja wunderbar hocheffizient, löst viele Probleme inzwischen für uns, ohne dass wir drüber nachdenken müssen. Das heißt, wir können einfach intuitiv sagen, vollkommen klar, an diesem Bauteil, an dieser Stelle muss die Schweißnaht hin, also wird da der Endeffektor sein. Jetzt, lieber Computer, ist mir egal, welche Lösung du machst, aber da ist einer. Ist viel, viel einfacher, als das andersrum zu lösen. Probleme? Offensichtlich hatten wir ja schon die Lösungsmenge. Es gibt viele, viele, viele Konfigurationen, die ich haben kann, die sinnvoll funktionieren. Die Realmenge ist unendlich. Und Eindeutigkeit brauche ich sowieso nicht bestimmen. Und ob es lösbar ist, kann ich ja überhaupt gar nicht definieren. Also auch wenn es theoretisch im Arbeitsraum liegt, kann ich dennoch Probleme kriegen durch Constraints, die mir dagegen schießen. Das heißt, die meine Lösungsmenge sehr, sehr klein machen. Das heißt, es gibt vielleicht eine Lösung, die diesen Arbeitsraumpunkt erfüllt. Aber dafür muss ich quasi den ganzen Roboter neu justieren. Und damit ist es halt in Realitas keine Lösung mehr für mich. Da würde ich eher sagen, okay, Bauteil wird ein bisschen woanders positioniert, als zu sagen, der Roboter fängt jetzt an, sämtliche Motoren anzusteuern, weil das kostet viel, viel, viel mehr Zeit, als einfach zu sagen, okay, dieses Bauteil fährt halt irgendwie 30 cm woanders lang. Oder ich verschiebe einfach den Roboter, weil die Basis der wir ja eigentlich auch nicht verschieben. Und das sind dann so Optimierungsprobleme bezüglich der Berechnungskomplexität, die sich dann ergeben und der verschiedenen Constraints, die ich damit hineingebe. Hier nochmal ein ganz, ganz einfaches Beispiel für inhärente Mehrdeutigkeit. Ich kann natürlich den Winkel einmal so setzen, also die zwei Gelenke so drehen oder so drehen, um eben den Effektor an diese Stelle zu kriegen. Wenn ich das eben auf eine Achse lege bezüglich der zwei Rotationswinkel, liegen die eben auf einer Diagonalen. Die sind also quasi, bilden die identische Menge ab, weil die Gelenke fest sind, also die Hebel sind fest und die Gelenkwinkel kann ich entsprechend einfach spiegeln und damit habe ich eine identische Lösungsmenge. Generell gilt eben auch, die sind nicht immer analytisch lösbar. Also es gibt durchaus auch Fälle, in denen ich auch analytisch das nicht machen kann, weil einfach die Mathematik hinten dran, also die Mathematik sagt, es geht, die Numerik sagt nein. Ja. Es ist ein numerisches Problem, wir haben ein Diskretisierungsproblem, da langen unsere Float-Positions nicht mehr auf, Doppel und Quad hilft da auch nicht mehr. Wenn das irgendwie so eine Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Konfiguration ist, wo das Ding theoretisch hinkommt, aber unser Computer einfach sagt, null, dann hilft uns das halt auch nicht weiter. So. Und um quasi die ganzen DH-Notationen einmal zusammenzufassen, die ich quasi an einem Gelenk machen könnte, ne, theoretisch, kann ich diese Transformation von einem lokalen System PI zu dem globalen System P0 in einer Gesamtmatrix repräsentieren, also quasi die gesamte Kette ausgerechnet bis zum Gelenk PI, damit ich quasi immer quasi Gesamtmatrizen habe, die ich verwenden kann. Brauche ich für die erste Lösung, die gleich kommt. Okay, das heißt PI minus I, minus 1 müsste das sein, plus 1, ist entsprechend PI mal diese Rotationsmatrix auf entsprechend MI mit der MI-Transformationsmatrix, die eben sämtliche Rotationsmöglichkeiten und Transformationsmöglichkeiten drin hat. Das heißt, die verschiedenen Sinus und Cosinus, je nachdem in den Achsen, in denen ich bewege, plus die entsprechende Verschiebung und Twist, die ich da drin habe, also die Link-Offsets. Und damit habe ich dann entsprechend auch P0, was dann die Kette gibt, M1, M2 bis Mn mal Pn. So. Und damit habe ich das lokale System, habe ich den Punkt P0 in das andere System, kann ich das überführen. Also das ist auch das, was Sie, wenn Sie die Vorwärtskinematik ausrechnen würden, das ist genau das, was Sie machen. Das ist nur einfach jetzt hier mal aufgeschrieben. Das Ziel ist es jetzt entsprechend, die Gelenkvariablen QI für die Orientierung zu bestimmen, und eben Pn, also ich will ja den Endeffektor, ne, den will ich ja haben. Also ich sage, da ist er und jetzt berechne mir mit diesem Pn sämtliche Variablen, damit ich das reinbekomme. Das sind 6 Gleichungen mit n Unbekannten. Da sind 3 Positionen, 3 Orientierungen drin und ich löse das entsprechend nach Q auf und das ist glücklicherweise eine nicht transzendente Gleichung. Das heißt, da sind ich finde nicht zwangsläufig ein Polynom, was eine Nullstelle hat, wenn ich diese Werte entsprechend eintrage. Macht die Lösbarkeit für einen Computer nur viel, viel besser, weil ich kann ja auch Pi so genau berechnen und die Euler-Zahl so genau berechnen. Wunderbar. Macht mein Leben echt schön. Wie gesagt, das ist der Grund, warum ich es im Computer nicht lösen kann. Mathematisch existiert eine Lösung, aber ich kriege sie entsprechend nicht raus. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wir können natürlich versuchen, eine geschlossene Lösung für diese Gleichungen zu finden. Kann ich machen. Einfach lineare Algebra draufwerfen. Zum Beispiel Jacobi-Matrix, eine der Lösungen, die man macht. Ich kann es geometrisch machen. Indem ich sage, okay, irgendwie muss es so ausgerichtet sein, deswegen mach mal das, das optimiert sich dahin. Oder ich mache es approximativ numerisch, indem ich sage, nee, das ist eine gute Schätzung, nimm mal die und dann iterieren wir immer mehr drüber, dass das irgendwie passt. Geometrisch macht der Computer sehr selten, das macht mehr so ein Mensch, der macht das relativ schnell. Die anderen zwei können Computer ziemlich gut. Und gerade approximativ numerisch sind die Varianten, die Sie am meisten finden werden. Gerade auch selbst die geschlossene analytische Variante rechnet man in der Regel nicht aus. Wir nehmen auch da, wie gesagt, gleich kommt die Jacobi-Matrix, nicht erschrecken, nehmen wir auch nur eine Approximation von, weil die in der Regel gut genug ist. Wir brauchen eine Lösung und diese eine Lösung ist besser als gar keine Lösung oder 500 Lösungen, das interessiert nicht, das ist eine Suboptimierung. So, die numerische Lösung ist entsprechend der jakobische Ansatz, das heißt, wir bilden partielle Ableitungen, die Jacobian Matrix an dieser Stelle. Das heißt, von exakt 6 Gelenkvariablen gibt es quasi diese Funktion, mehr oder weniger. Und die kann ich eben auf das gesamtgroße f von x abbilden, um eben diese große Gleichung einmal zu beschreiben. Wir bestimmen im Endeffekt mit dieser Jacobi-Matrix durch die partiellen Ableitungen Änderungen der Ausgangsvariablen. Also wir versuchen quasi so rauszufinden, wenn ich jetzt eine Variable ändere, was ändert denn am besten in die Richtung, in die ich kommen möchte? Das ist quasi das Modell, was da hinten dran steht, wenn man das versucht mal in Worte zu fassen. Mathematiker werden ja immer ganz böse, wenn man ja so realistische Beispiele bringt. Wir wollen quasi... ja, das ist so ungenau. Damit kann ich nicht arbeiten, das kann ich nicht beweisen. Ist auch in Ordnung. Wir versuchen eben rauszufinden, welche dieser Variablen trägt denn am meisten dazu bei, dass unser Endeffektor auch dahin kommt, wo er hin soll. Das ist unser Ziel. Wir haben eine Anfangsposition und der Effektor soll jetzt da drüben sein. Und jetzt finde ich raus, welche Änderungen von meinen sämtlichen Gelenkvariablen, die ich habe, in kleinen partiellen Ableitungen, also kleinen Schritten, was bringt mich denn am nächsten dahin? Und so iteriert sich diese numerische Lösung heraus, um eben zu bestimmen, was musst du ändern und wie kommst du da am besten hin? Und das ist halt nicht so dieses... wie mir das jetzt so schön klein ist, ist mehr so Holzhammer-Methode. Die Variante oder die Variante? Ja, Jacobi-Matrix. Die ist sehr, sehr schnell, aber auch sehr, sehr teuer zu berechnen. Also, das heißt, das ist eine partielle Ableitung von dx über diese Funktion hinten dran und bekomme dann eben dazu die Jacobi-Matrix, das ist 6x6-Matrix mit Funktion der aktuellen Parameter, die da drin sind. Diese 6 Freiheitsgrade pro Gelenk, die ich maximal habe. Und ich kriege dann eine Transformation der Änderungsgeschwindigkeiten von xi zu yi. Wenn ich das jetzt gerade, das war ja nur für ein Gelenk, ne? Ich muss das für alle Gelenke machen. Das wird ja auch kompliziert. Das heißt, ich habe ja nicht gesagt, dass das eine Triviallösung ist für sämtliche Dinge. Das war die Lösung für ein Gelenk. Jetzt komme ich zu allen. Das heißt, ich muss das quasi auf alle Gelenke anfangen. Das heißt, ich habe meine Gelenkvariablen, Effektorpositionen, lineare Geschwindigkeiten, Winkelgeschwindigkeiten, die sich in einer kleinen Matrix im Endeffekt wiederfinden, in der ich dann die partiellen Ableitungen von sämtlichen drin habe, um eben die Winkelgeschwindigkeiten rauszubestimmen, um darauf dann auf die Endeffektorposition zu bekommen. Das will ich einmal gesamt minimieren. Das heißt, ich will es dann haben, die Position ist fest, die Änderungsgeschwindigkeiten sind 0 und die sämtliche Winkel, die ich hier entsprechend hineingebe, ändern sich nicht mehr. Deswegen ist die ein bisschen größer. Okay. Generell gilt, die Elemente dieser Matrix lassen sich schätzen. Das ist relativ schön. Das heißt, ich muss nicht so tun, als wüsste ich nicht, wo mein Endeffektor mal hinkommt. Das heißt, ich könnte schon relativ gut vorweg approximieren und die Werte schon vornherein so reinwerfen in diesen Algorithmus, dass er numerisch schon sehr, sehr schnell stabil wird. Das ist ja auch das, was ich haben möchte. Ich möchte ja eine Lösung bekommen. Generell ist das aber nur schätzbar für die aktuelle Stellung. Das heißt, ich kann quasi von dieser aktuellen Stelle zur nächsten gehen und kann aber nicht sagen, ich nehme dieselben Werte, um eins weiter zu gehen. Also das ist nur eine Konfiguration, die kann ich einmal schätzen und danach muss ich wieder von vorne anfangen. Es ist eine iterative Annäherung. Also ich fange nicht an, also ich habe ja gesagt, es ist eine relative Holzhammer-Methode, aber es ist trotzdem eine iterative Annäherung. Sie ist auch für größere, auch unterbestimmte Systeme möglich. Und das, was man eben, wie gesagt, typischerweise verwendet, ist die sogenannte Pseudo-Inverse. Das ist die J+, die sich aus der transformierten mal der mal transformiert hoch minus 1 zusammensetzt. Das ist nicht wirklich die Inverse davon, sondern die transponierte, multiplizierte Inverse, die ein bisschen einfacher zu bestimmen ist, weil viele, viele Variablen einfach wegfallen. Das Schöne daran, warum man die gerne verwendet, sie produziert eine Lösung. Nicht eine Lösungsmenge, sie produziert eine. Ich meine, die kann auch versagen, das kann sie ja immer. Numerische Probleme haben wir immer. Aber sie sagt dann, das ist die Stellung. Diese Pose kannst du nehmen. Damit sind wir sehr happy. Gegebenenfalls habe ich natürlich unter den Constraints viel, viel, viel mehr Randbedingungen. Constraints waren da jetzt noch gar nicht drin. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, du darfst deine Gelenke übrigens nicht frei bewegen oder das sind neue Hindernisse im Arbeitsraum drin, dann passieren sehr, sehr böse Dinge und die muss ich entsprechend auch mit dieser Matrix entsprechend wieder abbilden. So, viel theoretisch geredet. Jetzt lassen wir einmal quasi diesen Roboter hier, der relativ einfach ist, Basis. Gelenk 1, Gelenk 2, Endeffektor-Position mit TCP an der Spitze. Möchte ich jetzt über eine gewisse Frame-Anzahl einmal zusammen interpolieren, sodass ich eben eine Rotation zusammenbekomme, die eben den Endeffektor an diese Stelle bringt, die ich haben möchte, die bei minus 20, 8, glaube ich, ist sie. Das ist im Buch von Vic Perrin, das ist ein bisschen genauer beschrieben, das habe ich jetzt noch nicht rausgeholt. Und das, was hier im Endeffekt passiert sind, das die Zwischenpositionen quasi aufgezeigt werden, quasi über die jeweiligen Iterationsschritte. Also wenn das Ding das erste Mal ein Ergebnis liefert, wird dazu das Bild gemalt. Ja, also das ist das 5. Ergebnis, das 10. Ergebnis, das 15., das 20., das 20. ist fertig, weil er da fertig iteriert hat. Und so baut sich quasi die Interpolation auch gleich mit auf, das heißt, ich kann damit auch durchaus interpolieren. Indem ich dann sage, wie dieser Endeffektor sich bewegt und was man auch sieht, dass dieser Endeffektor sich einmal entsprechend annähert und wir bekommen auch eine Konfiguration, was relativ interessant ist, die quasi suboptimal ist. Das heißt, so wird ja das Gelenk am Ende nicht stehen. Also hier steht der, dieses Gelenk streckt mit dem Hebel nach oben und ich habe es quasi zu tief eingeklappt. Das war ein lokales Minimum quasi für diese Konfiguration und dann streckt sich das wieder ein bisschen. Es klappt kurz ein und klappt wieder aus. Also das muss nicht immer eine optimale Lösung sein. Wir approximieren das ja auch. Relativ schön. Gibt natürlich auch Alternativen. Anstelle des Effektors auf das Ziel zu bringen, kann ich natürlich auch invers machen und quasi sagen, ich nehme das Ziel und setze es auf den Effektor und versuche quasi das dann zu optimieren. Hat auch schöne, leichte Optimierungsmöglichkeiten, die sich dadurch ergeben, würde ich dann aber auch dann entsprechend auf die Arbeit von Bus verweisen, die das nochmal entsprechend durchspricht, weil das neue Constraints einführt, die ein bisschen leichter zu lösen sind als der klassische Jacobi-Ansatz. Was ich auch machen kann, eben die transponierte anstelle der Inversen. Das ist ja so ein bisschen in diese die Pseudo-Inverse gedacht, die das dann auch entsprechend macht. Das heißt, die Projektion des Zielvektors auf den Effektor, auf die Effektorgeschwindigkeit. Ich versuche ja, die Effektorgeschwindigkeit zu minimieren. Wenn der an der Position ist, wo er sein soll, bewegt er sich nicht mehr, weil dann sind wir fertig. Und dann habe ich hier quasi diese Formel über die Winkel, die sich zusammensetzt mit der transponierten Matrix. Und die Skalierung ist quasi mein Alpha, was ich quasi als ein Beschleunigungs- oder Änderungsvektor repräsentieren kann. Also wie schnell sollst du das eigentlich machen? Also nicht so instant quasi schießt man mit 400 km/h da drauf, sondern mach das mal mehr so mit 1 km/h, einen halben, damit ich da so langsam mich da annähere. Kann ich sehr, sehr einfach definieren. Gut. Andere approximative Lösungen gibt es natürlich auch, weil analytische Verfahren sind halt nun mal teuer. Ich kann ja auch wirklich versuchen, quasi dieses Gleichungssystem komplett zu lösen. Ich muss es ja nicht mit partiellen Ableitungen machen. Deswegen gehe ich auch eher auf interaktive Systeme ein oder man typischerweise gerade auch für Animationsdesigner auf interaktive Systeme zielend. Ich möchte nicht eine Stunde warten, bis du eine gute Lösung ausgerechnet hast, sondern irgendeine, die halbwegs so aussieht, wie ich das gerne hätte, lang mir, weil dann kann ich immer noch Vorwärtskinematik da drin machen, indem ich sage, einzelne Positionen fasse ich nochmal händisch an. Approximationen sind entsprechend ausreichend und iterative Verfahren, gerade auch das Jacobi hat man ja gesehen, das ist ja auch ein numerisches iteratives Verfahren, wenn ich das anwende, die kann ich auch unterbrechen. Ne, quasi eben auch die unterschiedlichen Positionen, die wir hatten. Aber die Varianten, die ich jetzt bringe, die sind eben nicht mehr auf einer analytischen Basis wie die Jacobi-Matrix durch die Ableitung, sondern eben rein auf einer Approximationsbasis. Also sie nehmen stark Annahme hinten drauf und versuchen nicht eine numerisch oder analytisch exakte Lösung zu machen, sondern eine Lösung, die der Bedingung genügt, Effektor ist an Zielposition. Das ist ein bisschen was anderes jetzt. Also das unterscheidet sich. Und das sind zwei sehr, sehr interessante Verfahren. Einmal der CCD, der ist sehr, sehr klassisch, den gibt es schon ewig zur Lösung von eben der inversen Kinematik. Und etwas neuer ist Fabric, der einen schönen Ansatz, sag ich mal, dazu bringt, wie man inverse Kinematik auch lösen kann. So, CCD steht für Cyclic Coordinate Descent von Wang und Cheng von 91, also das ist auch schon ein bisschen länger her, dass das definiert worden ist. Generell gilt, das Ding ist sehr, sehr flexibel und es ist prozedural, das heißt, ich kann es quasi in jedem Schritt auch wieder abbrechen, neu starten, kann die Parameter wiederverwenden und jeder kann dasselbe Ding neu ausrechnen. Die Bearbeitung funktioniert durch die Gelenke in sequenzieller Arbeit, also quasi das, was wir bei der Vorwärtskinematik auch schon probiert haben, nur von außen nach innen. Das heißt, wir fangen mit dem Effektor an und arbeiten uns dann quasi bis zur Basis vor und passen quasi die Gelenke so an, dass unser Effektor minimale Distanz zum Ziel hat. Interessant daran ist, das ist eine sehr gute Annäherung dessen, was ich erreichen möchte. Und wenn das quasi mal durchgespielt wird, sieht das ungefähr so aus, um nochmal die Jacobi-Matrix-Anwendung. Das heißt, das ist Frame 0, können Sie es hinten sehen? Ja, ne? Gut. Das ist Frame 0, die sind identisch. Und quasi im Frame 5 ist es im Endeffekt so, ich fange ja immer mit dem Effektor an. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden hier. Der Effektor zeigt immer in Richtung des Ziels oder relativ gut in Richtung des Ziels, weil ich möchte den Effektor ja so nah wie möglich daran bringen. Das heißt, ich positioniere erst den Effektor und dann schiebe ich den Rest irgendwie so nach, quasi in bestimmten Parametern, dass ich quasi sicherstelle, okay, ich komme meinem Ziel immer näher. Ein sehr, sehr einfacher Optimierungsalgorithmus. Der iteriert entsprechend dadurch, Effektor positioniert sich immer näher. Gibt auch Konfigurationen, die sich ziemlich ähnlich sind. Die sind sich ähnlich, aber sind nicht gleich. Und dann kommt eben diese Zieleinstellung da hinaus, die dann sagt, okay, den richte ich jetzt aus. Und irgendwann komme ich an eine Konfiguration, das ist auch der interessante Teil, indem ich dann quasi nur noch den letzten Hebel, also den Hebel vor dem Effektor, neu positionieren muss, um eben das Ziel zu erreichen. Und durch dieses rekursive Anwenden, diese prozedurale Methodik hinten dran, komme ich sehr, sehr schnell zu einer guten Annäherung, die sagt, okay, jetzt ist der Effektor da, wo er ist. Lustig, was auch passieren kann, sind natürlich so Konfigurationen, dass ich quasi knapp vorbeischieße an dem Ziel und dann durch eine Drehung des Effektors es hinbekomme, dass ich am Punkt bin. So Konfigurationen kommen da auch raus. Das sind übrigens auch gültige Lösungen. Ne? Quasi davor bin ich vorbeigeschossen und nur die Drehung des Endeffektors hat noch gefehlt, passt. Ja, so würde ich das halt händisch nicht machen. Aber das kann eben als Ergebnis rauskommen. Und ähnlich wie bei der transponierten Matrix kann man in dem CCD eben auch hergehen und sagen, okay, ich lasse nur eine gewisse Änderung meiner Gelenkparameter zu, um eben ein, ich sag mal, mehr gesättigtes oder langsames Approximationsverhalten dieses Algorithmus hervorzurufen, damit ich nicht wieder übers Ziel hinausschieße und in einen Sub-Optimierungsprozess lande. dass man eben sagt, okay, du gehst jetzt, das letzte Gelenk wird jetzt nicht mehr angefasst, sondern wir gehen nur noch eins davor. Oder ich quasi, je länger der schon sich nicht mehr geändert hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er sich nochmal ändern wird, weil der schon sehr, sehr nah an dem Optimum ist, wo ich sein möchte und dass da eben ein Constraint Management nochmal oben drauf kommt. Es gibt verschiedene Verbesserungen. Wie gesagt, der Vergleich der Änderungsvektoren ist quasi eine Möglichkeit natürlich. Das geht so ein bisschen gezielt auf das, was die Jacobi-Matrix macht. Das heißt, sie schauen mir quasi an, wer bringt denn, wenn ich ihn ändere, was am meisten, aber nicht mit dem analytischen Ansatz. Das heißt, ich rechne es aus und mache dann quasi die Matrix und berechne das und weiß es dann, sondern ich mache quasi eine geschätzte Ordnung der Nützlichkeit, wo es auch verschiedene Metriken dazu gibt. Ja, gerade, dass man dann sagt, absteigend Richtung Basis werden Änderungen immer unwichtiger oder immer wichtiger, je nachdem, wie weit das Ziel quasi noch entfernt ist, weil ich dadurch eben den größten Teil meines Arbeitsraums abdecke, die sich aber sehr, sehr stark nach Szenario unterscheiden. Generell wird dann eben der Beste natürlich als erstes angewendet. Das heißt, ich ändere die Abarbeitungsreihenfolge vom CCD. Ich fange also nicht mehr mit dem Endeffektor an, sondern vielleicht eben mit dem Gelenk, was mir am meisten was bringt und gehe dann die restlichen Gelenke durch. Das kann ich wiederholen, muss natürlich dann aber auch meinen Schätzer wieder neu ausrechnen, weil der sich in jeder Konfiguration natürlich ändert. Kriterien und Metriken, ich hatte schon Zeitpunkt der letzten Änderung, also wenn ich den schon ewig nicht mehr angefasst habe, wird es sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass der sich nochmal ändern wird. Es kann natürlich sein, dass ich dadurch eben überhaupt mein Optimum komplett ausschließe, was aber natürlich für eine Approximation durchaus auch legitim sein kann. Gelenkgrenzen, vollkommen klar, Annäherung ans Ziel, das heißt, wie viel wird sich da nochmal ändern? Ich kann ja quasi lokal den Subarbeitsraum sozusagen bestimmen, den ich überhaupt erreichen kann. Kann diese Variable, ändert sie überhaupt noch größtenteils was daran in Bezug auf den Gesamtarbeitsraum, den dieser Hebel an dieser Stelle überhaupt noch auswirkt? Oder dieses Gelenk plus Hebel. Etc. Gut. Von Artistidu kam 2011 Fabric. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, den möchte ich Ihnen auch noch vorstellen. Das ist auch das letzte große Thema von heute. Fabric steht für Forward and Backward Reaching Inverse Kinematics. Eigentlich müsste es ein kleines A sein, aber war ein großes A, weil im Paper wurde alles capitalized. Aber ich finde Fabric ist zu schön. Es ist eine heuristische Methode und das Ziel ist entsprechend die Minimierung des Fehlers, den ich begehe. Mit einer sehr, 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 sehr schönen, Grundidee, die hinten dran steht. Der Ablauf ist in zwei Phasen aufgeteilt. Ich habe eine Vorwärtsphase, das heißt, ausgehend vom letzten Gelenk gehe ich durch diese Kette durch. Und dann habe ich eine Rückwärtsphase, die dann ausgehend vom ersten Gelenk wieder zurückläuft. Ich laufe quasi einmal vorwärts und einmal zurück. Ich habe gleich ein Bild. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Generell das Ziel ist es jetzt hier nicht zu sagen, ich versuche die Gelenkvariablen zu bestimmen, sondern ich verändere nur die Positionen der Gelenke und versuche daraus quasi invers dann rauszubekommen, quasi welche Winkelkonfiguration musst du haben, damit das funktioniert. Und dadurch, weil ich sage, ich verschiebe nur Positionen, habe ich halt einfach nur noch suche Punkt auf Linie, was viel, viel einfacher zu berechnen ist, als rechne Winkel aus und schau, ob das irgendwie passt. Weil im Endeffekt ist es dann auch, wenn du Winkel anpasst, guckst du auch wieder nur, wie weit ist der Punkt von dem Punkt, wo du gerade bist, entfernt. So, deswegen Bild. So, wir haben hier quasi Position 1, unten ist unser Effektor, P4, und den wollen wir zu diesem Punkt T bringen. So, und jetzt ist die Reihenfolge. Ich fange an, verschiebe den Effektor auf diesen Punkt und gehe quasi die Kette so durch, dass ich quasi jetzt versuche, meinen Punkt P1 an dem Originalpunkt P1 zu lassen. Das heißt, ich verschiebe quasi immer nur entlang dieser Achsen, die sich dann ergeben. Ja, das ist ja quasi wie so ein Stück Stoff, Deswegen ist Fabric auch so ein schöner Name, weil das ist das Beispiel, an dem sie es auch festmachen. Es ist wie ein Stück Stoff, der sich quasi dann so lang zieht, ja, weil es dehnt sich ja dann auch und die Winkel passen sich entsprechend an, die dann dazu führen, dass ich quasi sage, den schiebe ich rüber. P3 kann nur maximal so weit weg sein, das heißt, der sitzt da. Dann versuche ich quasi von der zu der zu kommen, das heißt, der kann nur hier sein und der zu der ist dann kann dann nur hier sein. Und jetzt habe ich das erste schon mal getan, was verboten ist. Ich habe die Basis verschoben. Und damit das jetzt nicht mehr passiert und jetzt quasi meine ganze Welt auseinanderbricht und mein Roboter auseinanderfällt, kommt diese Rückwärtsphase. Ne, vorwärts, also von dem Effektor zur Basis, um die Frage zu beantworten. Und die Rückwärtsphase invers dazu, indem ich dann sage, wo war ich denn jetzt? Da habe ich den rübergeschoben. Genau. Und jetzt kommt die Rückwärtsphase, indem ich sage, der Punkt ist hier verschoben und jetzt korrigiere ich dieses System. Die Bit-Reihenfolge. Korrigiere ich dieses System. Ich kann natürlich den Punkt nicht außerhalb der Basis haben. Heißt, schiebe ihn zurück zur Basis nach derselben Methodik, die dann aber langfristig dazu führt, dass ich wahrscheinlich schon nach sehr, sehr wenigen Iterationen eine Konfiguration habe, in der mein Punkt an dem Endeffektor sein wird. Weil ich den jetzt nur hochschiebe, schiebe ich den noch ein Stückchen da hoch, den ein Stückchen da hoch und der ändert sich nicht mehr gravierend. Das ist so die Kernidee von diesem Fabric. Und Sie bekommen mit, was haben wir gesagt, 10% der Iterationsanzahl, die man benötigt, auf vergleichbare Ergebnisse von der Jacobi-Matrix. Also das ist schon, Faktor 10 ist schon ordentlich. Und das Einzige, was sie quasi als geniale Idee hinten dran haben, finde ich wirklich genial, einfach zu sagen, naja gut, dann ist halt die Basis halt nicht mehr die Basis. Als Approximation unter der Annahme, dass ich quasi sage, okay, ich repariere es auch wieder, ich war böse, ich bin auch wieder nett. Das ist eigentlich sehr, sehr elegant an dieser Stelle. CCD wäre ja natürlich dann zu sagen, okay, schieb das darüber, dann schiebst du das da hinten nach und dann den da noch ein Stück und so approximiert er. Jacobi-Matrix rechnet aus, bei welchem bringt es mir am meisten und dem verschiebe ich. Und der sagt dann einfach, okay, ich schieb's halt einfach hin und guck, was du reparieren musst. Das ist auch eine ähnliche Variante zu den sogenannten Position-Based Dynamics, über die wir auch im weiteren Verlauf der Vorlesung nochmal stolpern werden, die sich auch quasi von den normalen Simulationen so ein bisschen abheben, was Stoffsimulationen zum Beispiel betrifft. Weil das ist auch so der klassische Fall, dass ich, wenn ich so eine Stoffsimulation habe, irgendwelche Kräfte versuche auszugleichen, die in so einem Gewebe stattfinden. Und die Position-Based Dynamics sagen einfach, okay, der Punkt kann da drüben nicht sein, der darf da nicht sein. Der ist jetzt hier und jetzt rechne aus, wie es wieder ganz ist. Das ist ein sehr ähnliches Verfahren. Das ist sehr schön.
Was machen die drei Verfahren denn, wenn die Bewegung nicht möglich ist, also wenn man den Punkt nicht erreichen kann?
So, die Jacobi-Matrix rechnet das einmal grandios aus und sagt, es geht nicht. Der CCD versucht so nah an den Punkt zu kommen, wie es nur geht. Und auch der Fabric macht genau dasselbe. Also für die Jacobi-Matrix gibt es keine Lösung. Das rechnet also eine ungültige Konfiguration aus, die du von vornherein rauswerfen kannst. Und die anderen zwei werden das entsprechend rausgeben. Deswegen ist auch einer der Ursprungschecks, die man standardmäßig macht, ist, befindet sich der Punkt im Arbeitsraum? Deswegen definieren wir den Arbeitsraum vorneweg. Und dann kann ich schon mal grob abschätzen, kann ich da überhaupt hinkommen? Also wenn das irgendwie 5 Meter von mir entfernt ist, brauche ich das gar nicht erst ausrechnen. Dann kann ich mir die ganze Arbeit sparen. Und so geht das entsprechend sequenziell durch. Wie gesagt, das sind approximative Verfahren, die tun ihr Bestes, um irgendwie grob in die Richtung zu kommen, aber sie werden halt irgendwie irgendwann scheitern und irgendwann wirst du eine ganz gerade Kette haben, die dann versucht, ich versuche da irgendwie hinzukommen, aber wird nicht mehr passieren. Und das ist dann auch einer der Fälle, in denen du so in einem Endlosschleife gefangen sein kannst, weil der Algorithmus natürlich versucht, jedes Mal näher an den Effektor zu kommen, aber er kommt nicht näher, weil das Arbeitsgerät es nicht hinbekommen kann. Ja gut, die Fabrik würde es dann quasi, ein Punkt ist da und der Punkt wieder zurück und dann zieht sich das Ding immer hin und her und springt und passiert nichts. Also es kann ja keine Lösung finden. Gut, damit sind wir auch für heute schon durch dieses bisschen kompliziertere mathematische Thema durch. Kinematische Ketten. Das heißt, Abhängigkeiten von einzelnen Hebeln und Gelenken zueinander, um ein Koordinatensystem zu beschreiben, das es mir erlaubt, zum Beispiel Roboterarme oder Skelette oder Stoffteile einmal zu simulieren. Fabric, wie gesagt, war für Stoffsimulation. Dafür musste man natürlich erstmal definieren, was ist überhaupt eine kinematische Kette. Zwei Arten, offen und geschlossen. Wie gesagt, mit Mischformen zwischendrin, wo man mal sagt, okay, der Endeffektor ist jetzt fest und ich habe 9. Das sind aber eher die Ausnahmen, denn die Regeln. Wir haben kurz über die Hierarchien gesprochen, die es quasi durch diese Ketten auch so ein bisschen ergeben. Wir haben jetzt das natürlich nicht am Beispiel durchgesprochen. Ich könnte natürlich auch einen Roboter bauen, der zwei Arme hat, die an einer Basis fest sind, ändert aber von der ganzen A, von der Notation nichts und B, auch von den ganzen Lösungsstrategien, die wir haben, ändert das nichts. Die schränken im Endeffekt nur den Arbeitsraum ein. Weil ich kann ja nicht den zwei Roboterarme übereinander klatschen lassen. Das ist eher kontraproduktiv. Wir haben uns dann mit den zwei Kinematiktechniken beschäftigt. Einmal der Vorwärtskinematik, das heißt ausgehend von der Basis nehme ich das Koordinatensystem durch die Denavid-Hartenberg-Notation hindurch, um die Transformation zu beschreiben, um dann zu sagen, der Endeffektor befindet sich mit folgendem Koordinatensystem an folgender Position in Bezug zur Basis. Also ich kann diese Kette einmal durchrechnen und weiß quasi aufgrund der Pose, noch so ein Fachwort, wie jetzt quasi dieser Roboterarm positioniert ist. Die mehr gewünschte Variante der inversen Kinematik, quasi Endeffektor soll hier sein, sagt mir, welche Gelenkvariablen ich wie folgt definieren muss, hat eben inhärente Mehrdeutigkeiten, die ich aber durch zum Beispiel Pseudo-Inverse oder transponierte Jacobi-Matrix einschränken kann. CCD als ein approximatives Verfahren hinten dran, also approximativ, nicht numerisch approximativ, sondern nur approximativ. Und am Ende nochmal Fabric ich verletze mal sämtliche Grundregeln von Robotern, nämlich, dass ich die Basis aus ihrem Sockel reißen darf, nur um quasi mal schnell zu einem viel, viel besseren Ergebnis zu kommen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Gibt es sonst noch Fragen? Ja.
Wenn ich mir vorstelle, ich will einen Menschen laufen lassen.
Richtig.
Und den als Kette modellieren.
Ja.
Wo ist da die Basis?
Das ist eine Frage, die definierst du einmal für dich. Typischerweise befindet sich die Basis bei sowas auf dem Boden. Du hast als ein Mensch ist genauso an so einem Punkt, der zwischen ich bin mal eine offene kinematische Kette und eine geschlossene kinematische Kette wechselt. Weil wir stehen auf dem Boden, das ist das, wo wir agieren können. Und wenn ich mich nach vorne bewege, bin ich jetzt kurzzeitig eine offene kinematische Kette mit einer Basis. Also wenn ich jetzt nicht renne, dann kann ich zwar auch, aber dann bin ich eine offene Kette. Und wenn ich wieder den zweiten Fuß absetze, bin ich wieder eine geschlossene Kette. Weil wenn du springst, dann kommst du dazu, dass du quasi ein virtuelles Koordinatensystem nochmal quasi virtuell draufsetzt, indem du sagst, der Basiseffekt, die Basis liegt quasi über der Projektion auf den Boden zum Beispiel und du hast eine feste, ja nicht ganz feste, mehr so ein Link-Offset zwischendrin, der variabel ist, wie hoch du springst. Ja? Für deine kinematische Kette selber, die dieses Skelett bildet, quasi Fuß, Schenkel, Wirbelsäule, Arme, Kopf, ja, mehr braucht man in der Regel ja nicht, langt es vollkommen, um das einmal so zu beschreiben. Ab dann wird es normale Hierarchie, die du durchgehen kannst, wo du sagst, okay, das ändert sich halt nun mal da. In der Denavid-Hartenberg würdest du dann sagen, okay, das ist eben ein Link-Offset und die Sprunghöhe ist eben einmal das, das sich quasi fest in Y-Richtung zum Beispiel verändert. Du kannst natürlich das Ding auch noch tilten oder entsprechend auch rotieren durch ein Kugelgelenk zum Beispiel, um zu sagen, okay, du springst ein bisschen nach vorne. Von der Notation her egal. Wenn du es modellieren würdest, würdest du sagen, okay, ich modelliere quasi, wie dieser Mensch einmal fliegt, indem ich die Position entsprechend anpasse und dann schiebe ich ihn einmal komplett nach oben. Da war noch, hat sich erledigt. Okay, dann, Dankeschön.